und danke für das herzliche Willkommen euch alle. Ich freue mich voll, heute bei euch zu sein. Bevor ich irgendwie, ich glaube, ich muss mich nicht vorstellen, weil ein paar kennen mich schon. Wer hat mich schon mal irgendwo gesehen? Einfach mal Hand hoch. Okay. Genau, okay. Ich habe ganz viele von euch auch schon mal gesehen. Wenn ich heute Morgen ein bisschen müde werde, also war total gut, dass ihr jetzt gebetet habt, auch um Erfrischung und so, das trifft mich total an der richtigen Stelle. Ich bin vor ein paar Tagen aus den USA zurückgekehrt und bei mir ist es jetzt so gefühlt noch 1 Uhr nachts oder so. Das Problem ist, dass ich normalerweise eh schon so bin. Wir haben eine Frau, ich bin verheiratet, eine Frau, 4 Kinder, ja. Muss man heute dazu sagen, weil oft ist es ja andersrum schon heute bei manchen. So, das ist, so. Ist egal, auf jeden Fall, alle Frau, 4 Kinder und also alle von einer Frau, behauptet sie jedenfalls, ich glaube es ja auch. Und jedenfalls, die tickt komplett andersrum, bei der ist es, die ist abends total müde, so ab 8:45 sagt sie, Johannes, geh mal bald ins Bett und so. Und ich sage, ihr Schatz, das ist der erste Moment des Tages, wo ich mich etwas wach fühle. Ich habe wiederholt gedacht, ich wäre so gern abends mal so müde, wie ich morgens immer bin. Wem geht das noch so? Wer wäre gern mal eher? Ich werde morgens, ich finde das furchtbar. Ich hatte jetzt ungelogen gerade meinen dritten Kaffee und ich fühle mich noch immer müder, als ich gestern Abend um 11 ins Bett gegangen bin. Aber ist egal. Ihr macht mich total froh, heute hier zu sein, weil ich begeistert und froh bin über das Thema, über das ich mit euch reden darf. Das Thema ist total simpel, absolut einfach, grundlegend, und es ist einfach das Evangelium. Ja, es gibt nicht die wahnsinnig unglaublichen, tiefsinnigen theologischen Sachen. Ich habe auch mal Theologie studiert und so, und dann habe ich immer gedacht, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen, ist irgendwie unendlich kompliziert und man muss in 120 Zwischenstufen von ganz grundlegend bis immer tiefer irgendwie aufsteigen, bis man es dann endlich begriffen hat. Und je mehr ich mich mit all dem beschäftigt habe, desto klarer wird mir, wie simpel das ist. Das Wesentliche ist einfach das Evangelium. Das Wesentliche ist die Botschaft von Jesus. Das Wesentliche kann ein Kind verstehen. Wir lernen unsere 4 Kinder das Evangelium von Jesus. Es ist nicht komplex. Du musst nicht Theologie studiert haben. Du musst nicht im vollen Kopftyp sein, der sich auch sonst mit Astrophysik am liebsten beschäftigt und in seiner Freizeit Tolkiens Manuskripte liest oder sonst was. Du kannst ein ganz normaler Mensch sein mit normalen Problemen. Für genau solche Leute ist das super relevant, wovon Jesus spricht. Und jetzt will ich mal ein bisschen demystifizieren, ein bisschen runterbrechen, was es denn auf sich hat mit diesem Wort, das etliche von euch auch auf den T-Shirts tragen, mit dem Pure Heart. Hier ist es auch ganz groß nochmal, das reine Herz. Ich habe mir so nachgedacht, was ist denn ein reines Herz? Jesus spricht ja darüber, ja, selig, wie heißt es nochmal? Also bringt ja diese Seligpreisungen und gleich an Nummer 3 oder 4 sagt er, selig, also glücklich, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Erstmal, Jesus sagt glücklich, er sagt nicht selig. Oder anders ausgedrückt, unsere Übersetzung sagt selig, aber selig ist im Altgriechischen, was da steht, ein ganz normales Wort. Und das ist das Wort Makarios und es heißt glücklich. Jesus lehrt einen Lebensstil, von dem er sagt, wenn du so lebst, wirst du glücklich. Und damit ist nicht unbedingt gemeint, kurzfristig happy, im Sinne von, wenn du Jesus nachfolgst, gelingt dir alles und zwar sofort und du wirst zum Publikumsliebling deiner Klasse gewählt oder so, sondern Jesus sagt, tu das und das und du kommst ganzheitlich mit deinem ganzen Zeug auf langfristig in einen Lebensstil, der gut ist, der erfüllend ist, der glücklich ist. Und jetzt sagt Jesus, eine von diesen Eigenschaften eines solchen glücklichen Menschen ist es, dass er ein reines Herz hat, wir werden gleich anschauen, was das heißt, ein reines Herz, denn sie werden Gott schauen. Jetzt denken sich vielleicht manche von euch, okay, Gott schauen, das ist ein bisschen abstrakt, was genau ist gemeint? Wir schauen hier schon Gott, wir schauen Jesus leibhaftig in der Gestalt der Eucharistie, aber ist das alles, was gemeint ist? Und dann kann man sagen, Gott ist doch überall, aber man kann ihn nicht sehen. Was heißt das? Habe ich dann eine Vision? Und ich habe das mal für einfache Gemüter wie dich und mich mal so runtergebrochen. Und wenn die Bibel von Gott spricht, dann ist Gott immer derjenige, der alles erschaffen hat. Logisch, Gott hat alles erschaffen. Und jetzt habe ich mir mal die Welt ein bisschen so angeschaut. Ich habe das große Glück, auch ein bisschen rumzukommen. Und was mir auffällt in der Welt, wenn ich, keine Ahnung, Sonnenuntergänge anschaue oder Birkenblätter oder Strände oder so. Ne? Oder was mir auffällt, ist, dass das meiste davon eigentlich echt gut aussieht. Also ich weiß nicht, wie oft es dir gegangen ist, dass du, sagen wir mal, einen Sonnenuntergang zugeschaut hast und gedacht hast, also der war heute ziemlich kitschig. Also ne, und du siehst eine Sternschnuppe und sagst, boah, also die war schwach. Ja, so, oder ein Regenbogen, ach, das ist ein sehr ordinärer Regenbogen heute, ja. Also irgendwie, oder du gehst wandern, ja, und siehst diese Bergkulisse und sagst, boah, ist das hässlich. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Irgendwie die Natur irgendwie ist überall durchzogen von Schönheit. Also es ist tatsächlich so, wenn du eine Bergkulisse siehst oder im Wald und siehst auf einmal was total Hässliches, was da rumsteht, zum Beispiel irgendein Trafomasten, dann weißt du, dass das sicherlich ein Mensch gemacht hat. Ja, im Ernst, weil das, was Gott macht, ist eigentlich immer schön. Und wenn irgendwas grottenhässlich ist, dann weißt du, ja, weiß ich nicht, 60er Jahre Betonplattenbau, das ist dann echt hässlich. Also in hässlich sind wir Menschen ganz gut. Gott nicht. Gott ist in schön richtig gut. Ja, und egal, was auch immer du schön findest, ich bin mir sicher, du findest jetzt im Moment gerade irgendwas, oder lass uns persönlich werden, irgendwen, total schön, okay? Egal, was du jetzt denkst, vielleicht ist dir ein bisschen kalt und du denkst, es war vorher noch so schön in meinem Zelt oder da, wo ich geschlafen habe, in meinem Bett. Ja? Oder du denkst, oh, ich bin ein bisschen hungrig, jetzt wäre ein richtig schönes Essen, ein schöner, dicker Burger. Wobei, ich kann den nicht mehr sehen, ich war eine Woche in Amerika, ich sag's dir, schon am zweiten Tag. Na egal, das ist ein anderes Thema. Das ist nicht so schön. Oder, ja, ganz konkret, sag mal, du bist gerade ein bisschen verliebt oder du bist ja noch nicht sicher, ob du verliebt bist, bist am Abchecken, bin ich's oder nicht. Wenn du drüber nachdenkst, ist das meistens ein gutes Zeichen, dass du verliebt bist. Aber dann gibt's irgendeinen Menschen, wo du denkst, oh, wie kann man nur, also ich sehe so tollpatschig aus, so trümpelig, schau dir ihn an oder schau dir sie an, diese Ausgeburt von Grazie, von Anmut, okay? Jetzt, egal, wir finden viele Sachen schön, die Natur finden wir schön oder Musik finden wir schön, Musik, wie gesungen wurde, ist schön. Jetzt, wenn Gott all das erschaffen hat, dann ist er die Quelle von Schönheit. Okay, was heißt die Quelle von Schönheit? Schau, die Quelle von Schönheit, stell dir vor, du trinkst Wasser. Ja, jetzt trinkst du das Wasser, aber irgendwie 4 Kilometer weit entfernt von der Quelle, das ist da runtergelaufen und das schmeckt immer noch erfrischend, gell? Wenn es dir heiß ist und du bist verschwitzt und du kommst dann an diesen Bach und ja, trinkst da draus, du merkst vielleicht, okay, sind ein paar Verunreinigungen drin, aber es ist frisches Wasser und es ist angenehm. Aber jetzt stell dir vor, du hättest nicht nur diese 0,125 Liter von Wasser, die du zur Verfügung hast, sondern du hättest Zugang zu der Quelle selber. Was wird dir in der Quelle auffallen? Na, erstmal, da käme richtig mit Druck, richtig, kommt da das Wasser raus. Ja? Dann kommt es total sauber raus. Da ist keine Verunreinigung drin. Es ist 100% H2O. Das ist Wasser. Es ist kühl, es ist frisch, es ist lecker. Du kannst so viel davon haben, wie du willst. Was ist interessanter? Das eine Glas Wasser, das 3 Kilometer später gezapft wurde, oder die Quelle selber? Natürlich die Quelle selber. Wenn Jesus sagt, selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, sagt er nicht, selig die ein reines Herz haben, denn sie werden was Schönes sehen. Denn was Schönes werden wir alle sehen. Wir sehen die schönen Gänseblümchen und die irgendwie das schöne Mädchen oder das schöne Essen, das schöne Kunstwerk, den schönen Sonnenuntergang. Alles, was Schönes in der Welt, wir schauen den Himmel an, wie schöner ist. Und Jesus sagt aber, all das ist nur das Glas Wasser von 2 Kilometer entfernt von der Leitung. Was du wirklich willst, ist die Quelle. Und ich denke mir, wow, wie muss die Quelle aussehen, wenn das schon so schön ist? Jesus sagt, genau davon sprechen wir. Wir sprechen davon, dass du nicht in der Welt rumlaufen musst, zu sagen, okay, was kann mich faszinieren? Weißt du, unsere Gesellschaft ist ja eine, die ständig auf irgendwas schaut. Wir sind zum Beispiel total, ich habe jetzt meins nicht dabei, wir sind unglaublich fasziniert von diesen, es gibt jetzt solche neuen Teile, das ist der Hammer. Die sind relativ dünn und die haben oben so eine Glasoberfläche. Hey, und die blinken, das ist voll cool, das sind Bildchen. Super, da kannst du Bildchen, und wenn du draufklickst, dann siehst du, wie die Katze von dem Kühlschrank springt. Und du kannst es 100-mal laufen. Das ist echt der Hammer. Und dann meine Freunde, die sind da alle auch drin. Die kann ich stundenlang schauen. Das ist total toll. Jetzt, ich will mich nicht lustig machen über die Generation Internet und Facebook und so weiter, da gehöre ich selber auch dazu. Aber wir sind eine Generation, wir schauen überall, wo ist was Interessantes und wo ist was Schönes. Warum? Weil Gott uns so gemacht hat. Gott hat dich nicht gemacht, gelangweilt zu leben und nur zu arbeiten, zu schlafen und zu essen und dich fortzupflanzen, sondern der Mensch wurde erschaffen von Gott mit der Fähigkeit, fasziniert zu sein. So, und jetzt hör mir gut zu, diese Fähigkeit, fasziniert zu sein, ist deine größte Fähigkeit. Die Fähigkeit, fasziniert zu sein, ist das Edelste in dir. Gott ist die Quelle der Schönheit und er hat dich so erschaffen, dass du Schönheit total super findest. Sei es, dass du ein Typ bist und du findest einfach einen Film total faszinierend oder in so ein Spiel, ein Computerspiel. Okay, ist vielleicht nicht die sinnvollste Möglichkeit, deine Zeit zu investieren, aber in dir ist dieser Wunsch, oh, ich will was sehen, ich will, dass was passiert. Und Gott sagt, genau, ich bin die Quelle der Faszination, ich bin die Quelle der Schönheit. Hey, wie sähe ein Leben aus, das nicht daraus besteht, okay, wo muss ich hier was, auf was muss ich hier drauf drücken und wo brauche ich hier irgendeinen Kick, und wo, sondern wo ich lebe direkt an dieser Quelle von Faszination, Quelle von Schönheit. So möchte ich leben. Und Jesus sagt, glücklich, wenn du so leben willst, ich zeig dir den Weg. Jetzt habt ihr euch die Tage schon beschäftigt mit verschiedenen Dimensionen von diesem Ding, Lebensstil oder reines Herz. Habt gestern schon über Beichte gehört, über diese Möglichkeit, zu Jesus umzukehren. Ich möchte heute über eine Bibelstelle speziell reden, weil eine Sache ist ganz klar, ich möchte eine Sache vorweg sagen. Es gibt nicht die Menschen mit einem reinen Herzen und dann gibt es uns arme Sünder, sondern es gibt nur uns arme Sünder. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als ich so das erste Mal auf solche Treffen ging, war ich 15 oder sowas, und darf ich mal kurz fragen, wer ist denn zum ersten Mal auf dem Prayer Festival? Ich muss mal sagen, ihr seid eben meine totalen Heroes. Ihr seid meine totalen Helden, weil ich weiß ja nicht, was man euch erzählt hat. Na, da lädt dich jemand ein und sagt, hey, Alter, du, wir gehen auf dieses Treffen und campen und dann und auch so zusammenkommen, junge Leute. Und du denkst an irgendwas, du denkst an Party und an junge Mädchen und an viel Spaß. Dann kommst du hierher und sagst, okay, ist ein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Ja, und dann denkst du dir doch, eigentlich sind ganz nett. Und dann fangen die an mit ihrem Lalala, übrigens total gut, ja, aber Lalala. Ja, und dann bekommen die Leute so diese verklärten Blicke. Und als ich das erste, ich weiß ja nicht, vielleicht ist das für euch alles normal oder so, aber als ich das erste Mal auf sowas war, ich fand die alle normal, bis es mit diesem Jesus-Ding anfing. Und ich habe echt gedacht, ich wollte ihnen am liebsten sagen, egal was du rauchst, rauch weniger davon. Also ich habe echt gedacht, ihr seid nicht ganz sauber. Und es hat wirklich einer besonderen Begegnung mit Gott bedürfen müssen, und dann war ich selber auch so. Aber vorher, was war ich? Ich war einerseits wirklich schockiert oder befremdet von diesem, ständig dieses Jesus-Zeug. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, genau, so geht's mir auch. Und gleichzeitig war an diesen jungen Leuten war was, wo ich mir gedacht habe, boah, die haben was in ihren Augen, das kenne ich so nicht. Okay, da war irgendwas, was mich auch fasziniert hat. Und ich war eher in so einer bisschen fertigen Clique unterwegs. Es war relativ leicht, in Kontakt mit jungen Frauen zu treten, um es mal sehr umschreibend zu sagen. Und wir haben viel gesoffen und es wurde ziemlich schnell gekifft und so. Also es war eher so eine Hippie-Dings-Party und total cool und so. Aber irgendwie, ich habe bei diesen jungen Leuten, wo ich war, auf diesem ersten Treffen, wo ich war, habe ich irgendwas gespürt, wow, du hast was, was ich nicht habe. Da war eine Tiefe oder auch eine Reinheit, wenn man das so sagen kann, die ich nicht kannte. Auch gerade bei den Mädchen ist mir das aufgefallen, weil wie gesagt, unsere Girls, ja, ging es eher locker her. Und da denkst du vielleicht, war voll cool, hätte ich auch mal gern. Aber da war auch was Billiges dabei. Und bei diesen jungen Frauen, die ich da kennengelernt habe, war irgendwas Reines da, was mich angezogen hat, obwohl es mich auch abgeschreckt hat. Aber der Punkt ist, ich habe dann über die Jahre hinweg gedacht, jetzt bin ich hier der arme Sünder, ich bin hier der Vollanfänger in der untersten Untergruppe, und ich habe mir gedacht, boah, die da oben, die müssen voll die Heiligen sein. Habe ich gedacht, wow, unser Kleingruppenleiter zum Beispiel, der muss bestimmt voll, wow, der hat es echt drauf mit dem Gott und so. Und ich habe mir überlegt, und wie geht es dann erst weiter? Der Kleingruppenleiter, da hat ja noch einen Leiter über sich. Ich dachte, der muss also so wandeln in den hohen Sphären der Geistlichkeit. Das ist Hammer. Da habe ich überlegt, oder wie ist es vielleicht, wenn jemand dann noch Priester wird? So jemand, der muss eigentlich, ob die überhaupt noch essen und trinken und schlafen? Wahrscheinlich nicht, weil die sind verklärt in diesem Ding oder so. Und wahrscheinlich denken sich das manche hier auch, wenn du hier vorne singen darfst oder wenn sie dir ein Mikrofon unter den Kopf binden, wie mir, dann denken wir sich, also allein deswegen muss das ein unendlich heiliger Mensch sein. Und dann habe ich jahrelang, bin ich immer weiter enttäuscht worden, bis ich selber ein Mikrofon um den Kopf rumgebunden habe und merke, es gibt nur die normalen Sünder. Und du und ich gehören dazu. Du kannst Ordensgewand anhaben, du kannst fast gar nichts anhaben, du kannst ein bisschen, weiß ich nicht, so aussehen mit dem Mikrofon um den Kopf. Wir haben alle etwa die gleichen Probleme. Und das Problem ist, dass unser Herz überhaupt nicht so rein ist. Das ist ja alles Quatsch. Also das sieht ja alles nach außen besser aus, als es ist. Wir haben alle relativ ähnliche Probleme im Herzen. Und du denkst dir jetzt, das glaube ich nicht. Also die Probleme, die ich habe, die hast du garantiert nicht. Okay, dann habe ich sie vielleicht woanders. Und dein Nachbar hat sie auch. Aber ich sage dir, wenn du die ganzen Probleme von deinem Nachbarn wüsstest, du würdest ihn anschauen und sagen, echt? Ja? Aber ich habe eine andere Nachricht für dich. Wenn er die Probleme von dir wüsste, würde er dich anschauen und sagen, echt? Tja. Und die simple Antwort ist, hey, du brauchst echt Hilfe. Ja, du brauchst echt Hilfe. Und ich brauche auch echt Hilfe. Ja? Und es gibt eine unglaublich gute Nachricht, es gibt eine Hilfe. Eigentlich die schlechte Nachricht ist, du brauchst dringend einen Erlöser. Wenn du auch echt auf das schaust, was in deinem Herzen ist, du brauchst dringend einen Erlöser. Und jetzt habe ich eine unglaublich gute Nachricht. Es gibt einen Erlöser. Und der ist für dich gekommen. Und es ist nicht ein abstraktes, irgendwie so, Jesus ist gestorben und auferstanden, dass wir sonntags in die Kirche gehen können. Na, da ist schon mehr dahinter. Okay? Jesus ist gestorben und auferstanden, um dich an deinem Herzen zu erlösen. Nicht abstrakt, ich stelle mir das vor und dann komme ich mal in den Himmel. Nee, das auch. Aber im Sinne von, dass in deinem Herzen wirklich und dauerhaft was anders wird. Und das habe ich persönlich erlebt und es haben hunderte von anderen Leuten erlebt, mit denen ich was zu tun habe. Und ich bin begeistert über diese Kraft von Jesus, aufzuerwecken, Sachen, die kaputt sind, die verkrustet sind, aufzubrechen zu neuem Leben. Und Jesus ist heute hier, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, er hat diese gleiche Kraft. Aber lasst uns auf unser Herz schauen. Ich habe eine Bibelstelle für euch, für die von euch, die eine Bibel haben und sie auch dabei haben. Ihr seid klar im Vorteil heute Morgen. Für alle anderen, ihr müsst vertrauen, dass ich euch das Richtige vorlese. Wir werden durch eine Reihe von Bibelstellen springen, auch um euch zu trainieren, dass ihr euer geistiges Leben stark aus dem Wort Gottes schöpft. Ich will dafür werben, dass du dein geistliches Leben nicht nur auf Events aufbaust. Die sind sehr wichtig, wir brauchen die, um neu in Schwung zu kommen, aber dass du täglich tiefer kommst, sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, dann bringt ihr reiche Frucht, Johannes 15. Das heißt, in Jesus bleiben ist nicht nur ein Gefühl, oh, war das damals schön, als wir im Kreise saßen und Kumbaya, my Lord, sangen. Ja, das war schön, damals am Weltjugendtag 1994, ist aber schon ein bisschen her und wir brauchen was, was uns im Alltag nähert und da ist die Bibel eine der wesentlichen Dinge, die dir hilft. Deswegen gewöhn dir an, dieses Buch, übrigens habt ihr Erfahrung gemacht, Bücher sind zum Lesen da. Überhaupt so, die kann man auch an der Wand stellen, so dass sie irgendwie die anderen Bücher aufhalten oder als Deko, klappt alles, aber ihre richtige Power entfalten sie, wenn man sie liest. Ja, auch so ein Roman, das Beste dran ist, wenn man ihn liest. Also es sieht oft auch schon schön aus von außen, aber beim Lesen macht es echt Spaß. Bibel genauso. Und ich würde euch mal eine Bibelstelle vorlesen, die ich vielleicht nicht so ganz bekannt ist. Die steht im Buch der Sprüche. Wenn du das noch nie gelesen hast, das Buch der Sprüche oder Sprichwörter, das ist genau in der Mitte von der Bibel. Jetzt sagst du, oh, bei mir ist nur das Neue Testament drin. Okay, da ist es nicht drin. Ist im Alten Testament, also wenn du eine ganze Bibel hast, dann ist es in der Mitte. Und ich lese dir mal vor, das steht in Sprüche 4, 23. Ich werde heute die ganze Zeit von meinem Vortrag, die nächsten 4,5 Stunden, über diese Bibel verwandelt. Haha, manche denken sich... So, man merkt, wenn das nur 20% lachen, dann weiß man, für viele andere ist das schockierender Ernst, hast du keine Ahnung. Ich sei da schon auf alles vorbereitet. Ja? Da hat jemand ein Mikrofon, du weißt nicht, ob der nochmal aufhört bis abends. Ja. So, Sprüche 4, 23, 4, 2, 3, gut aufpassen. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ganz simpel, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Man könnte auch anders sagen, egal was du sonst noch so machst, pass besonders gut auf dein Herz auf, denn aus dem Herzen kommt das Leben. Klingt noch gar nicht so super tiefsinnig, ich tue es euch jetzt mal runterbrechen, Punkt für Punkt. Erstmal, du hast ein Herz. Ja, was ist da gemeint? Da ist natürlich nicht in erster Linie das Organ gemeint, das körperliche Herz, sondern das Herz, das ist eine Metapher, das ist ein Bild, ein Bildwort. Und jeder von uns versteht es. Was ist das Herz? Das ist das, wo du voll du selbst bist. Und das hat auch total viel zu tun mit Gefühlen. Wenn du zum Beispiel jemandem sagst, hey, ich gebe dir mein Wort, ich werde kommen, ne, dann ist da weniger von dir drin, ist da weniger von deinen Gefühlen drin, als wenn du zu jemandem sagst, ich schenke dir mein Herz. Ich schenke dir mein Herz, das ist schon so, okay, würde ich jetzt nicht zum Kumpel sagen. Okay, das ist schon so richtig wie, das ist wie, ich liebe dich. Oder wenn du sagst, hey, ich hab für den und ich habe für die echt ein Herz. Oder ich hab mein Herz aufgemacht und mein Herz fühlt sich jetzt betrogen. Das ist deine Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Das ist dein Herz. Dein Herz ist deine Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden und da, wo deine Gefühle auch sitzen. Und das ist total wichtig, der Punkt. Das ist erstmal dein Herz. Jetzt wird hier gesagt, mehr als alles hüte dein Herz. Hier steht nicht, Gott sagt, mehr als alles behüte ich dein Herz. Was ist der Unterschied? Frage an dieser Stelle. Wer soll auf dein Herz aufpassen? Nochmal laut. Wir selbst. Nochmal. Mehr als alles hüte dein Herz, sagt Gott. Das heißt, wer ist verantwortlich, auf dein Herz aufzupassen? Du selber. Hier wird nicht gesagt, geh regelmäßig zum Prayer Festival und das langt. Hier steht auch nicht, ich, der liebe Gott, ich schicke meine Engel und pass immer auf dein Herzchen auf. Lieber Freund, das ist dein Job. Dein Job ist, auf dein Herz aufzupassen, denn aus ihm fließt das Leben. Jetzt wird hier gesagt, hüte dein Herz. Was hütet man denn normalerweise? Oder woher kommt dieses Wort hüten? Genau, ein Hirte hütet seine Herde. Jetzt das auf Schafe aufpassen hat zwei Dimensionen. Was sollen die machen und was sollen die nicht machen? Also was sollen die machen? Genau, essen. Was sollen sie nicht machen? Davonlaufen oder gefressen werden. Genau. Das heißt, du sollst die Schafe, die sollst du von etwas fernhalten und dann zu etwas hinbringen. Logisch? Wenn du sie nur einsperrst, wenn du sagst, ich halte dich fern von allem Übel, dann bleiben sie fern von allem Übel, aber werden immer dünner und irgendwann fallen sie um, bum, 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 und dann sind sie tot. Und dann, wenn du sagst, hey, sucht euch zu fressen, lauft hinaus, egal wohin ihr wollt, dann verlaufen die sich und dann kommt irgendein wildes Tier und frisst die auf. Beides sollen wir nicht tun und beides sollst du nicht tun mit deinem Herzen. Dein Herz ist das Gleiche. Nochmal, Definition von Herz ist, dein Herz ist die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Und jetzt das Ding ist, diese Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden in dir, die will was essen. Warum? Weil du dafür gemacht bist. So wie dein Körper, dein Leib gemacht ist zu überleben und deswegen Essen braucht. Du kannst nicht auf Essen verzichten. So pass gut auf. So braucht dein Herz Liebe. Menschen, ein kleines Baby, wenn du das dem Essen und Trinken gibst und schlafen lässt und sonst keine Liebe gibst, dann stirbt das Baby oder entwickelt sich auf katastrophale Weise. Wir Menschen brauchen Liebe wie die Luft zum Atmen. Das muss nicht unbedingt erotische Liebe sein, das kann alle Arten von Liebe sein, aber wir können nicht leben, wir können nicht gesund, wir können nicht glücklich leben ohne Liebe. Jetzt hast du dieses Herz und es sucht nach Liebe und es ist wie so ein Schaf. Und wenn du ein Schaf nicht hütest, sucht sich das irgendwo irgendwas. Da ist große Klippe, Abhang. Schaf sagt, aber hier leckeres Gras. Oh, Blums. So, Schafe sind, wie soll ich sagen, freundlich, aber nicht immer von der größten Weitsicht. So. Ja? Ja, oder da hinten ist ein Wolf, aber Schaf sagt, da aber Klee.
Ma.
Ma. Ja? Und unser Herz ist auch so. Unser Herz reagiert auf Liebe, aber wir checken nicht immer unbedingt, was wirklich gut ist für uns. Es geht nicht automatisch. Deswegen geht es darum, okay, wie kann ich meinem Herz das geben, was es braucht, ohne es überall hinlaufen zu lassen. Es gibt Menschen, die sind so bedürftig nach Liebe, die tun alles. Die tun den größten schlechten Ding, um das Gefühl zu haben, dazu zu gehören. Hey, ich will einmal zu den Coolen dazugehören. Nee, war ich. Und einmal hast du die Chance. Und du weißt, ich muss aber was tun, was total schlecht ist. Das tue ich aber, weil ich will dazugehören. Diese Sehnsucht, dazuzugehören, ist so groß. Oder du hast so einen Typen und du weißt, eigentlich ist das nicht gut, diese Beziehung. Aber boah, wenn ich den verliere, das ist ja total schlimm. Und du tust Dinge, von denen du weißt, dass es gar nicht richtig ist. Und eigentlich liebst du ihn auch gar nicht. Und eigentlich behandelt er dich total mies. Aber weil dein Herz sich so nach Liebe sehnt, gibst du deinem Herzen Gift zu essen. So sind wir Menschen, so sind wir drauf. Wir haben eine innere Leere, denkst irgendwo, oh, mir geht's nicht gut. Stopf irgendwas rein, wo du merkst, oh, das ist überhaupt nicht gut für mich. Mir wird eigentlich schlecht drauf, aber diese Sehnsucht ist so groß da. Deswegen hüte dein Herz, das Erste zu schauen, was tut meinem Herzen überhaupt nicht gut, geh da nicht hin. Das ist aber nur ein Teil des Hütens. Und jetzt kommt's, ihr Lieben, das ist ein Teil, wo viele Christen aufhören. Viele Christen sagen, ich weiß, wir sollen nicht sündigen. Nee, ich darf mir irgendwie die Schweinchenfilme nicht anschauen im Internet, alles klar. Ich darf nicht lügen, alles klar. Und wenn ich es tue, dann fühle ich mich ganz schlecht, dann gehe ich beichten. Das ist schon ein echt guter Lernerfolg. Das ist schon sehr viel, jetzt kommt das Aber. Aber wenn das das Evangelium wäre, das wäre schrecklich. Das hieße ja, du darfst 1000 Sachen nicht. Und viele Leute glauben, das ist Kirche, das ist Katholizismus, so ein Set von Regeln, was du alles nicht darfst. Ihr Lieben, das ist aber nur die Liste von giftigem Gras. Jetzt ist die Frage, was ist denn dann das echte Gras für mein Herz? Und hier wird es spannend. Wir sind nämlich nicht nur verantwortlich, unser Herz zu hüten, dass es nicht von der Klippe stirbt oder vom Wolf gefressen wird, sondern zweitens, unser Herz auf eine Weide zu setzen, wo ich sagen kann, mäh, das ist gut, hier werde ich gesättigt. Und das ist die zweite Verantwortung. Jetzt, weiteres Wort, mehr als alles, hüte dein Herz. Das heißt, Gott sagt, pass auf dein Herz. Freunde, mich berührt das, weil unsere Gesellschaft, unsere Welt ist am Außen interessiert. Wie siehst du aus? Wie erfolgreich bist du? Wie viel Geld hast du? Bist du der Coole oder bist du der Doofe? Schau mal, wer hat es ins Fernsehen geschafft? Das sind Werte. Und Gott sagt, alles interessiert mich überhaupt nicht, mir komplett wurscht. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 7, sagt Gott, Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Das ist die Geschichte mit dem David. Da wird der Prophet Samuel nach Bethlehem geschickt und sagt, hey, du sollst jetzt den zukünftigen König von Israel auswählen. Aber dann sagt er, schau nicht auf den, der groß ist, schau nicht auf den, der cool und muskulös ist. Auf all das schauen nämlich Menschen und mich, also Gott. Gott interessiert das kein bisschen. Der Mensch sieht aufs Äußere, Gott aber sieht aufs Herz. Einer der vielen Gründe, für die ich Gott liebe. Denn es gibt Menschen, die sind von außen völlig unscheinbar und tragen einen Schatz im Herzen. Und dann gibt es die Leute, die kennst du auch. Das sind so außen hui, innen pfui. So Leute, die sind total cool. Und dann lernst du sie mal kennen und denkst, eigentlich ätzend, kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Das war jetzt wirklich gemein. Aber und was das Evangelium sagt, ist, das ganze Außen, das kannst du direkt knicken, das ist echt sehr, sehr zweitrangig. Ich bin interessiert an dem, was im Herzen ist, im Innen ist. Jetzt im Innen, hier steht aber nicht, der Mensch sieht, was außen ist, der Herr aber ist daran interessiert, dass du immer schön fromm bist. Es wird nicht gesagt, sondern der Herr ist interessiert an deinem Herzen. Das bedeutet, der Herr ist daran interessiert, dass es dir tief drin in deinem innersten Herzen ganzheitlich gut geht. Dass es dir emotional, dass es dir in deinen engsten Beziehungen, dass es dir in deiner Beziehung mit Gott, dass es dir in deiner Beziehung mit dir selbst ganzheitlich gut geht. Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, dass wir immer noch frömmer werden. Versteht mich nicht falsch. Der Herr hat uns wunderbare Sachen an die Hand gegeben, wie wir in der Beziehung mit ihm wachsen können. Aber nicht, dass wir jetzt religiöse Clowns werden, die sagen, innerlich geht es mir total schlecht, aber ich weiß, ich muss jetzt irgendwie. Und dann machst du irgendein eingeübtes, frommes Verhalten. Das ist nicht das, was Jesus gesagt hat. Lukas 16, 15 sagt er zu Theologen, ich bin übrigens auch einer, er sagt zu den Theologen, hey, ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid, aber Gott kennt euer Herz, denn was Menschen für großartig halten, das ist in Gottes Augen ein Gräuel. Okay? Großartig wirken, unglaublich cool, schau ihn dir an, wie viel weiß der, das ist für Gott völlig irrelevant. Er hat Interesse am Herzen und es kommt noch besser, er hat Interesse an deinem Herzen. Egal wie du heute hier bist, vielleicht bist du komplett, sagst du, hey, mein letztes Jahr habe ich sowas von verschwendet, da ging gar nichts mit Gott und ich habe gemerkt, wie diese Beziehung mit Gott schwächer wurde und nicht tiefer. Oder du bist heute hier und arbeitest mit und sagst, hey, äußerlich passt alles, aber innerlich stimmt was nicht in meinem Herzen. Oder wenn es alles neu ist für dich, du sagst, dieser religiöse Kram irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt stimmt und so. Egal, ich habe heute eine Botschaft für dich und die lautet, Gott ist interessiert nicht an dem, was du tust in erster Linie. Nicht, dass du wie so ein Pony durch einen brennenden Reifen springen kannst. Oh toll, weil schon als müsstest du dich vor Gott beweisen. Er ist interessiert an deinem Herzen, an dem, wer du im tiefsten bist. Und jetzt sagt er, Sprüche 4,23, mehr als alles, hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Von ihm geht das Leben aus. Was ist das Leben? Naja, merken hauptsächlich dann, wenn das Leben fehlt. Wenn du sagst, da ist überhaupt kein Leben mehr drin. Und damit meinen wir nicht das biologische Leben, wenn wir sagen, hey, in der Party ist überhaupt kein Leben mehr drin. Damit meinen wir nicht, da ist irgendwo Giftgas ausgewichen und alles in Tod umgefallen. Da ist echt kein Leben mehr drin. Nein, das meinen wir nicht, sondern damit meinen wir, boah, da fließt nichts mehr. Das ist irgendwie ist nichts Faszinierendes mehr. Und Gott sagt, genau. Wenn du ein Leben willst, das am Schluss sich leblos anfühlt, wo nichts mehr schmeckt, wo nichts mehr fließt, wo keine Power mehr drin ist, dann passt du am besten nicht auf dein Herz auf. Und das ist der Weg der Welt. Das ist das, was die Leute tun. Das ist das, was alle tun. Hey, ich habe mich echt mal gefragt, wie kann es sein, dass ich habe gestern Abend, wie heißt sie denn, großartige Jazzsängerin mit 27 gestorben, Amy Winehouse, wer kennt Amy Winehouse? Okay, manche von euch sind zu jung dafür, das war in eurer, da wart ihr noch Kinder, da war die berühmt. Amy Winehouse, super berühmte, super begabte, unglaublich talentierte Sängerin, ich liebe ihre Musik, hat sich mit 27 mit irgendeiner krassen Überdosis getötet. Ich denke mir, hey, wie kann es sein, dass Leute, die doch alles haben müssten, wo du sagen würdest, ich habe voll einen drauf gemacht, mein Leben ausgelebt, unglaublich viel Geld, unglaublich viel Berühmtheit, dass das die leersten und die kaputtesten und die ärmsten Leute sind, die sagen mit 27, ich will eigentlich nur noch tot sein. Das ist genau das, wo Gott sagt, tu auf gar keinen Fall das, hüte dein Herz, denn nur da kommt Leben raus. Leute, wisst ihr, warum ich Jesus folge hauptsächlich? Hauptsächlich, weil bei ihm Leben ist. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr nicht verzichten müsst auf alles, was schön ist und ein bisschen trauriger werdet. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Bei Jesus ist Leben in Fülle. Und Leben in Fülle ist nicht den Ferrari fahren oder berühmt sein. Leben in Fülle ist hier drin. Hier drin ist Leben in Fülle. Und in meinem Herzen ist Leben in Fülle, weil Jesus da wohnt. Und Jesus sagt, wenn du dein Herz hütest, wenn du dein Herz nahe bei mir hältst, dann ist diese Quelle von Faszination, von der ich vorher gesprochen habe, diese Quelle von Leben, die ist in dir und da strömt was. Und dann sagst du, Johannes, jetzt erzählst du mir, dass es mir immer gut geht oder wie und ich nie Probleme habe. Das sage ich nicht, sondern ich sage was viel Besseres als nie Probleme haben. Was viel Besseres als nie Probleme haben ist, eine Quelle zu haben, die trotz äußerlichen Problemen nie aufhört zu fließen. Das ist die Verheißung von Jesus. Kommt zu mir, Johannes 4. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer von dem Wasser trinkt, dem ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle werden. Also, wir haben gehört, mehr als alles hütet dein Herz. Denn, lass uns mal diesen Vers auswendig lernen. Das wäre doch cool. Ja? Sprüche 4,23. mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Können wir das mal so gemeinsam sagen? Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dreh dich mal kurz zu einem Nachbarn und gib ihm den Tipp, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mach mal schnell, mach mal schnell. Stimmt. Du hast gerade einen guten Tipp bekommen. Okay. Also wir haben verstanden, wir sollen unser Herz hüten. Jetzt kommt der problematischere zweite Teil. Jeremia 17,7. Gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Jetzt geht's aber weiter, Vers 9. Oder nee, weiter geht's. Er hat nichts zu fürchten, wenn auch Hitze kommt. Oh Gott, die letzten Tage waren heiß. Wow. Seine Blätter bleiben grün, auch in einem trockenen Jahr. Habe ich gesagt, dass ihr keine Probleme haben werdet, wenn ihr mit Jesus geht? Nein, das habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, dass ihr immer den Traumtypen, auf den ihr steht, dass der auch dich so toll finden wird? Oder dass es mit dem Führerschein oder mit dem Abitur oder mit dem Job deiner Wahl und mit dem Praktikum immer sofort klappt? Nein, habe ich nicht gesagt. Nirgends steht in der Bibel, glaube an mich und du wirst jede Prüfung sofort bestehen. Das steht nicht. Sondern hier steht, auch in einem trockenen Jahr, auch wenn es mal eng ist, auch wenn es mal ätzend ist, auch wenn es mal leidvoll ist, gibt es eine Quelle in dir, die nicht erlischt, erlischt, sagt man nicht bei Quellen, oder? Die nicht versiegt. Ich sage eher Jetlag. Die nicht versiegt. So. Und meine Frage ist nur, lernen wir dieses Leben an der Quelle, dieses Hüten des Herzens zu kultivieren, dass dann genug Saft da ist, wenn es trocken wird oder nicht? Jetzt das Problem ist, dass Jesaja 17, Vers 7 noch weitergeht und Vers 9 heißt dann, arglistig ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Also wir haben erstmal gehört, wie wichtig das Herz ist und dass wir das Herz hüten sollen. Aber jetzt lesen wir, es ist aber auch arglistig. Was heißt denn arglistig? Arglistig ist jemand, den man nicht gleich durchschaut. Der das eine sagt, das andere tut. Der ist arglistig. Man kann auch sagen, ein hinterlistiger Schuft. Ja, man kann sagen, hinterlistig, trügerisch, irgendwie unklar. Und hier wird in Jeremia, ist es, oder? Genau, Jeremia 17, Vers 9 gesagt, das Herz ist auch so. Du kannst, jetzt die schlechte Nachricht, du kannst deinem Herzen nicht ganz trauen. Weil, weißt du, das ist witzig, jeder zweite Popsong singt davon, tu, was in deinem Herzen ist. Just follow your heart, follow your dream. Und wenn dein Herz das sagt, dann geh dahin. Das Problem ist, das Herz sagt heute das und morgen sagt es das. Also ich bin jetzt mal, es muss unter uns bleiben, okay? Also nur so. Ja, könnt ihr ein Geheimnis bewahren? Ich bin jetzt seit 14 Jahren verheiratet, ja? Meiner Frau ewige Treue geschworen, aber jetzt das Problem ist, ich bin gleichzeitig auch ein Mann. Ja, jetzt bin ich auch ein Mann. Jetzt kommt der Sommer, ja? Und da sind all die schönen Mädchen, die sich unglaublich schön anziehen. Und jetzt sagt mein arglistiges Herz, ja, meine Frau ist natürlich schon wunderbar, aber es gibt ja viele Mütter mit vielen schönen Töchtern. Ja? Jetzt muss ich sagen, wow, ist erstaunlich, wie arglistig mein Herz ist. Ja? Manche sind total schockiert. Ja, ist so. Ladies, Männer sind so. Ist leider traurige Wahrheit. Jetzt kann ich einfach meinem Herzen folgen. Ja, ich sag dir, was mein Herz manchmal sagen würde in der Situation. Und ich sag dir, ich sollte ihm lieber nicht folgen. Sondern es ist besser, wenn ich sage, Moment, mein Herz ist arglistig, mein Herz geht in alle möglichen Richtungen und ich muss es hüten. Nun lass uns anschauen, warum ist unser Herz überhaupt arglistig? Warum will unser Herz nicht immer automatisch das Richtige? Schau, aus zwei Gründen ist dein Herz so. Der erste Grund ist, weil du verletzt worden bist. Und der zweite Grund ist, weil du dich selber durch Sünde verletzt hast. Okay? Warum entscheidet dein Herz sich nicht freiwillig immer für das Richtige? Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Stell dir mal vor, du würdest entscheiden, ab heute 24 Stunden lang nur zu lieben. Du stehst in der Essensschlange, lässt jeden anderen vor, weil jeder andere ist dir wichtiger als du. In jedem Gespräch fragst du erst den anderen, wie es geht, ohne zu erwarten, dass der andere dir auch zuhört. Fragst jeden, kann ich dir vielleicht noch was von meinem Geld schenken? Weil ich will einfach nur, stell dir mal vor, du würdest nur ohne Angst dir nie denken, was denken die anderen, einfach nur ein rein schenkendes Herz der Liebe sein. Warum tun wir das eigentlich nicht? Aus dem simplen Grund, weil wir denken würden, wenn ich jeden vorlasse, dann kriege ich ja selber nichts mehr. Wenn ich mein ganzes Geld weggebe, wer gibt denn mir dann Geld? Das heißt, wir gehen davon aus, hey, sorry, die Welt ist halt nicht nur gut. Wenn wir jetzt irgendwie im Schlaraffenland leben würden mit fliegenden Ponys aus Pflaum, dann wäre das ja okay, aber wir sind ja in einer echten Welt. Das heißt, unser Herz ist enttäuscht worden und deswegen sagen wir, ich bin mir nicht sicher. Auch manche sitzen jetzt hier drin und sagen, dieser Johannes Hartl, ich bin mir nicht sicher. Schau ihn dir an, mit seinem Sakko da. Ist der überhaupt richtig katholisch? Und wie der redet und so. Und dann habt ihr irgendein Bild vom Kopf. Ja, und da gibt es doch diese ganz Bösen. Und kommt der von der Sekte? Und dann kommst du heim und dann sagen deine Eltern, warst du bei einer Sekte? Weil wir negative Erfahrungen gemacht haben. Wir haben gesagt, aha, da kommt so einer. So, und unser Herz liebt und fließt nicht. Naja, weil wir verletzt worden sind. Und das ist auch ein Stück weit normal. Können nicht sein, wie Idioten einfach durch die Welt laufen. Und der zweite Grund, aber warum wir nicht in der Liebe leben, ist, weil unser Herz auch verletzt worden ist durch unsere eigene Sünde. Die Kirche lehrt, dass das von Anfang an schon angefangen hat. Schon praktisch, solange es dich gibt, hast du so einen leichten Dätscher mitbekommen. Dann auch schon von deinen Eltern. Ja, das wisst ihr schon, wie das ist mit euren Eltern und so. Also der Punkt ist, wir sind ja alle von zwei Sündern erzogen worden. Das heißt, egal welche Familienprägung du mitbekommen hast, auch wenn du sagst, meine Eltern waren ganz fromm, ja schon, dann waren es ganz fromme Sünder. Ja? Also du kannst auch sagen, ganz fromme Egoisten. Also ja, im Ernst, jeder Mensch hat tief drin ein Problem mit Sünde und keiner von euch hat Eltern, die ihn oder sie erzogen haben, ohne Sünde. Und deswegen auch ohne Verletzung. Jeder von euch hat Verletzungen mitbekommen und jeder von euch ist so ein bisschen ein komisches Ding. In jeder Familie gibt es ja auch eine Lieblingssünde. Ja? In der einen Familie ist es total verpönt zu rauchen. Also bei uns raucht keiner, kommt ja nicht auf die Idee zu rauchen. Aber es ist zum Beispiel voll okay, über andere zu lästern. Also interessant, oder? Ja, lästern ist okay, sagt doch jeder. So, es gibt in jeder Familie Sünden, die sind okay. Und solche, das ist auf gar keinen Fall. So, also jeder hat ein Problem, die Frage ist nur wo. Und der Punkt ist eigentlich, wenn das wahr ist, dass mein Herz verletzt ist und dass mein Herz von Sünde verdreht ist, jetzt was kannst du machen, dass sich das ändert? Ja, gar nichts. Weißt du warum? Weil du ja dieses Herz bist. Das ist ja nicht ein äußeres Organ, wo du sagst, ich schneide da was raus. Du bist ja dieses Herz. Da müsste es ja ein anderes Herz geben, das dein altes Herz repariert. Was soll das denn? Du selber. Sünde ist nicht, oh, ich habe da mal falsch geparkt. Sünde ist nichts, nur was ich tue. Sünde ist da drin. Das ist meine Weigerung zu lieben. Das ist das, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe. Warum soll ich dich vorlassen, der Schlange? Ich glaube, du spinnst. Das ist das. Diesen Schaden in meinem Herzen. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, zu kurz zu kommen. Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben lang das Gefühl, zu kurz zu kommen. Es war schon bei meinem Bruder so. Der ist immer mehr bekommen als ich. Immer zwei Bonbons, ich nur eins. Und meins war immer Ananas. Und ich wollte nicht Ananas, ich wollte Kiwi. So. Und die laufen durchs Leben mit diesem Ding. War ja wieder klar, dass ich wieder das Kiwi nehmen muss. Und so ist ja klar. Passiert mir immer so. Ne? Ist ja logisch. Laufen, ja, weil dieses Ding ist, eigentlich bin ich misstrauisch. Eigentlich komme ich zu kurz. Gott mag mich bestimmt auch nicht. Ja? Die alle schon, die sind alle so fromm, aber ich bestimmt nicht. Mich mag er bestimmt nicht. Ja, ich habe eine ganz schlechte Nachricht. Du bist gar nicht so besonders. Er liebt dich auch. Ja? Gott liebt alle, nur mich nicht. Also so VIP bist du auch wieder nicht. Ja? Also du musst dich schon begnügen mit der Tatsache, dass du genauso geliebt bist wie alle anderen. Okay, wow. Ich habe gedacht, ich bin das ganz Besonderes. Ich bin so stolz drauf, dass ich so böse bin auf Gott, dass er mich nicht liebt. Herzlich willkommen unter uns normalen Menschen. Schau, und jeder hat sein Dingsbums an einer anderen Stelle. Aber das Problem ist, wenn in meinem Herzen das drin ist, dieses, ich glaube, ich komme zu kurz. Wenn in meinem Herzen das Ding drin ist, ich bin nie gut genug. Wenn in meinem Herzen das Ding drin ist, ich bin ein bisschen cooler als ihr. Ich bin schon ein bisschen besser als ihr. Wenn in meinem Herzen das Ding ist, jetzt komm erst mal ich, dann kommt lang gar nichts, dann kommt nochmal ich und dann können wir nochmal reden. Ne? Wenn das in meinem Herzen drin ist, weißt schon, dann geht das auch nicht weg durch einmal, oh, es tut mir leid, sondern es ist ein tiefer reichendes Problem. Schau mal, es gibt dieses coole Märchen von dem Münchhausen, der da irgendwo am Ertrinken ist und dann kommt er auf die tolle Idee, ich ziehe mich einfach an meinen eigenen Haaren raus. Ist toll, oder? Ja, und es ist ja lächerlich, es geht nicht, aber total viele Leute glauben, dass mit unserem Herzen das schon geht. Ja, die sagen eigentlich, wenn ich mich gut anstrenge, kann ich schon ein besserer Mensch werden. Ja, wenn wir uns alle anstrengen, wenn wir uns mal wirklich Mühe geben, dann können wir doch bessere Menschen werden. Ganz viele Religionen lernen das auch. Letztendlich lehrt das auch der Buddhismus. Ja, wenn du rein wirst, wenn du durch Meditation, wenn du durch bestimmte Vollzüge dich reinigst, dann wird es gut. Okay, aber das ist das Gleiche. Du machst das an dir rum, um dich zu retten. Du bist der Münchhausen, der dich rauszieht. Aha, wirklich? Du glaubst, dass es klappt? Ja klar, wenn alle Menschen sich anstrengen würden, all you need is love, haben die Beatles schon gesagt. Und wenn viele Menschen an vielen Orten kleine Schritte tun, dann können sie gemeinsam viel bewegen. Ja, ich werde dir mal was sagen. Was meinst du denn, wie wird denn die Welt aussehen, wenn einen Tag lang jeder Mensch versuchen würde, einfach nur das Richtige zu tun? Ja, wenn diese Idioten und Arschbacken da draußen endlich mal aufhören würden, diese schlechten Menschen da draußen einfach mal aufhören würden, schlecht zu sein, wenn die einen Tag lang sich echt mal anstrengen würden, gut zu sein, oder sagen wir mal eine ganze Woche lang, wie würde unsere Welt dann aussehen, wenn jeder so leben würde, wie er glaubt, dass es wirklich richtig ist? Wie würde unsere Welt nach einer Woche aussehen? Ich habe eine klare Antwort. Sie würde genau so aussehen, wie sie jetzt ist. Denn diese Welt, wie du sie heute siehst, ist das Produkt von 6 Milliarden Menschen, die sich bemühen, das Richtige zu tun. Denn die Leute stehen nicht morgens auf und sagen, weißt du was, heute bin ich mal ein richtiger Totalidiot, heute bin ich mal ein böser Mensch, heute mache ich mal alles falsch, heute verursache ich mal einen Bürgerkrieg, heute missbrauche ich mal Kinder, heute fahre ich mal jemanden über eine Straße über den Haufen, heute beleidige ich mal jemanden, einfach weil ich böse bin, vergiss es. So gut wie alle Menschen stehen morgens auf und sagen, ey, ich versuche es heute richtig zu machen. Und jetzt schau dir die Welt an, wie sie ist. Das ist das Ergebnis, wenn Leute sagen, ich weiß schon selber, was für mich das Richtige ist. Und dann predigst du ihnen und sagst, hallo, schau die Welt an, wir brauchen einen Erlöser. Und sagen Leute, ja, das muss aber jeder selber wissen. Und dann sagst du, ja, aber das ist Sünde, das ist richtig, das ist falsch. Ja, das muss aber trotzdem jeder selber wissen. Ja, es meint ja jeder selber zu wissen und das ist ja das Problem. Schau dir die Welt an. Die Menschheit kann sich eben nicht selber erlösen. Du kannst dich eben nicht selber lösen. Ja, aber wenn ich mich im Wald mal verlaufe, dann frage ich halt mich selber nach dem Weg. Das ist eine tolle Idee. Wenn mein Herz in die Irre geht, findet es eben nicht von alleine zurück, sondern du brauchst einen Erlöser. Und dieser Erlöser, der müsste 2 Sachen können, dass das echt funktioniert. Das erste ist, der müsste echt krass stark sein, also stärker als ein Mensch, weil ich kann ja dich nicht verändern. Gell, du kannst Menschen nicht verändern, hast du das schon gewusst? Du kannst Menschen nicht wirklich verändern, nur so ein bisschen, aber nicht wirklich. Da müsste jemand sein, der total stark ist, echt dein Wurzelproblem, booms, zu verändern. Aber dann noch was Zweites, das ist noch schwieriger. Das Zweite ist, er müsste trotzdem nah genug an dir dran sein. Das kann nicht so ein kosmisches Prinzip sein, an das ich denke. Kosmisches Prinzip der Güte, komm und verändere mein Herz. Aber was hat das kosmische Prinzip der Güte denn mit mir zu tun? Der müsste ja, weiß ich nicht, bei mir sein. Der müsste ja so wie ich sein, der müsste ja ein Mensch sein. Also eigentlich, wenn es echt klappen sollte mit so einem Erlöser, dann müsste er unendlich mächtig sein. Also sagen wir mal, müsste eigentlich Gott sein. Und der müsste aber gleichzeitig eine Fähigkeit haben, echt in mein Ding reinzukommen. Also eigentlich müsste er auch ein Mensch sein. Er müsste eigentlich ein Mensch sein und ein Gott zugleich. Oh, ich habe eine so gute Nachricht. Genau das ist, was passiert ist. Gott wurde Mensch, um Menschen zu erlösen. Und Gott wurde Mensch, um dich zu erlösen. Das wurde im Alten Testament schon vorausgesagt. In Ezechiel 36, Vers 25 sagt der Prophet, sagt Gott, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirkt, dass ihr meinen Gesetzen folgt. Freunde, wie genial wäre das denn, wenn er uns neues Herz schenken könnte? Und ihr Lieben, genau das ist die Verheißung von Jesus. Weißt du, warum Jesus, wo ist ein Kreuz? Ja, hier. Warum Jesus am Kreuz gestorben ist? Nicht, dass du äußerlich ein bisschen netter wirst, sondern dass dein Herz ein neues Herz wird. Und wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du so ein neues Herz geschenkt bekommen hast, dann ist heute Abend dein Abend. Wird heute Abend eine Möglichkeit geben, zu Jesus zu sagen, bitte nimm dieses alte, egoistische, von Sünden kaputt gemachte Herz und schenk mir ein neues. Freunde, das ist eigentlich genau das, was die Taufe ist. Die Taufe ist Wasser untertauchen, Altes stirbt, Neues kommt zum Leben. Aber das Problem ist, dass wir in der Regel getauft worden sind zum Zeitpunkt, wo wir da noch nicht Ja dazu sagen konnten. Das heißt, wo der Glaube, der dazu Ja sagt, noch nicht da war. Wenn du jetzt sagst, hey, jetzt bin ich an dem Punkt, bin zwar schon getauft, aber der Glaube ist jetzt dazugekommen, dann mach das vor Jesus mal fest. Sag, das, was da passiert ist an der Taufe, das soll jetzt aktiv sein in mir. Wenn du so ein neues Herz schon hast und du merkst, wow, ich hatte diese Begegnung mit Jesus schon, da ist was Neues in mein Herz gekommen, da ist diese Liebe, da ist Leben in mein Herz gekommen, dann ist jetzt nur die Frage für die Zukunft, von was musst du dein Herz fernhalten und wo musst du es hinführen? Und darüber will ich jetzt noch abschließend 5 Minuten sprechen. Erstens Input, zweitens Output. Wovon fernhalten, wo hinführen? Im Bereich Input und Output. Also, in deinem Herzen gibt es Input, Sachen, die reinkommen. Und dann gibt es Sachen, die aus deinem Herzen rauskommen. Und von dem, was reinkommt, gibt es Gutes und Böses. Und von dem, was rauskommt, gibt es Gutes und Böses. Okay? Und es geht darum zu lernen, wie kannst du in bezüglich Input und Bezug Output dein Herz hüten. Logisch? Input. Matthäus 6, 21. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, wird dein ganzer Körper hell sein. 2 Prinzipien stehen hier drin. Erstens, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Mein Schatz. Was ist mein Schatz? Der Schatz ist das, was dir am wichtigsten ist. Ja, das, worauf du fokussiert bist. Das, was für dich alles ist, das ist dein Schatz. Und Jesus sagt, das, worauf du zusteuerst, woran du denkst, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird dein Herz führen. Das kann ein anderer Mensch sein, das kann Geld sein, das kann deine Karriere sein, das können Sorgen sein. Das, woran du die ganze Zeit denkst, das wird deine Gefühle steuern. Man kann sich sogar absichtlich in jemanden verlieben. Mit ein bisschen gutem Willen, wenn du lang genug dran denkst und so, irgendwann klappt es. Denn wo dein Schatz ist, also wo du all deinen Fokus drauf richtest, da wird dein Herz irgendwann auch sein. So verlieben Leute sich auch in Geld und in Karriere. Fängt ganz harmlos an, ja, jetzt bist du 21, musst schon mal schauen, wie es so weitergeht. Und dann durchforstest du alle Möglichkeiten und irgendwann merkst du, du bist nur noch besessen von der Idee, was mache ich mit meinem Leben? Und finanzielle Absicherung und so. Und Jesus sagt, du kannst aber nicht Gott dienen und dem Mammon zugleich. Und wenn das dein Hauptschatz im Leben ist, wo es nur noch um das geht, dann wird dein ganzes Herz nur zu Geld oder nur zu Karriere hingezogen sein. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Input. Gleichzeitig negativer Input. Wir leben in einer Kultur, die uns unglaublich stark visuell befrachtet mit dem Thema menschliche Liebe. Jetzt, menschliche Liebe ist ein wunderbares Geschenk von Gott, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Menschliche Liebe ist wunderbar, aber sie ist nicht der Himmel. Wenn du Single bist, glaubst du mir nicht. Weil wenn du Single bist, sagst du, der hat ja leicht reden, er hat ja seinen Traumpartner schon gefunden. Und ich sagte, ja, und wenn du deinen Traumpartner findest, merkst du nach einem halben Jahr, der drückt die Zahnpastatube in der Mitte zusammen und ich immer hinten. Und dann merkst du, so toll ist der Traumpartner auch wieder nicht. Der ist ja, eigentlich der Traumpartner ist nur so ein normaler Mann. So, was macht der Mann in meiner Küche? Und dann merkst du, wow, auch das mit einer Ehe und so, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, weißt du was, was in der Ehe darum geht, lieben zu lernen und nicht um diesen romantischen Wolkenquatsch, der ist eh nur die ersten paar Monate da. Und dann geht es einfach darum, lieben zu lernen. Aber das Problem ist, die Welt ballert uns zu. Und jetzt Jungs und Mädchen, wir sind jeweils auf zwei unterschiedlichen Kanälen besonders bedienbar. Bei den Jungs ist es eher die körperliche Seite, einfach weil Gott uns so gemacht hat, dass wir visuell sind, attraktive Frauen, am besten unbekleidet und so. Ja, da sagen Männer, wow, männliches Gehirn sagt, super, das ist genau das, wonach ich suche. Das ist unser männliches Gehirn. Weibliches Gehirn ist ein bisschen anders. Weibliches Gehirn, wenn es was sieht von Romantik und Treue. So, oh, hast du gesehen, wie er würde sie bestimmt nie enttäuschen. Ja, und dieser Schuft, ist gut, dass sie mit dem Schluss gemacht hat. Und dann kam er doch noch. Und hast du den Film gesehen? Ach, es ist schön. Und beides, ich meine, das Romantik-Ding ist ein bisschen harmloser. Klar ist ein Rosamunde-Pilcher-Film jetzt ein bisschen harmloser für unser Gehirn. Also, ich schlafe ein dabei, aber meine Frau findet das Ganze ist für unser Hirn leichter und auch gesünder als ein Porno, aber eigentlich ist beides eine Glorifizierung, eine Vergöttlichung von menschlicher Liebe. So sie, das ist das Schönste in der Welt. Hauptsache, die zwei haben sich. Nee, nicht Hauptsache, die zwei haben sich. Hauptsache, du kennst den Herrn. Denn du bist erschaffen, Gott in Ewigkeit zu lieben. Und es ist relativ zweitrangig, wen du heiratest und ob du heiratest. Was? Ja, es ist relativ zweitrangig, wen du heiratest oder ob du ins geweihte Leben gehst. Denn im Leben geht es darum, lieben zu lernen. Und ob du das auf diesem Spielfeld lernst oder hier, ist relativ wurscht. Es wird dich immer alles kosten. Denn Jesus sagt gleich, hey, weißt schon, wer sein Leben retten will, wer versucht, es geht nur um mich und Hauptsache mir geht's nicht schlecht, der wird sein Leben eh verlieren. Wer dagegen lieben lernt und lieben heißt, hey, mir ist der andere wichtiger, mir ist Jesus wichtiger, mir sind die anderen Menschen wichtiger als ich, das ist nie leicht. Das ist im Zölibat nicht leicht, das ist in der Ehe auch nicht leicht. Ehe ist wunderbar, aber es ist nicht der Himmel. Beziehung ist wunderbar, ist nicht der Himmel. Kurzes Ding noch für Jungs, was Input betrifft, oder für Mädchen eigentlich auch. Lass uns sorgsam sein, was wir auf die Festplatte unseres Herzens draufpacken. Ja? Unser Hirn funktioniert genauso wie ein Speichermedium. Wenn du so eine Speicherkarte hast, das sind 8 Gigabyte drauf. Wenn die voll sind, sind die voll. Und alles, was du visuell aufnimmst, ist in deinem Herzen gespeichert. Hier, die Bibel sagt, Matthäus 6, 22, das Auge gibt dem Körper Licht. Das heißt, alles, was durch deine Augen reingeht, hat einen Effekt in deinem Herzen. Und wir leben in einer Zeit, wo dein Auge die Möglichkeit hat, auf einen Knopfdruck die schrecklichsten und perversesten Dinge aufzunehmen, für die du dich bei Tag auch schämst. Wo du sagst, nee, das könnte ich nicht mit gutem Gewissen meiner Mutter zeigen, könnte ich nicht mit gutem Gewissen meiner zukünftigen Verlobten oder so zeigen. Und das ganze Thema von Pornografie ist eine Ausgeburt der Hölle. Ganz simpel, es ist ein Plan des Feindes, unsere Herzen, speziell die Herzen der Männer, aber zunehmend auch Mädchen, Herzen von Männern voll zu schrotten mit Gift, mit Müll und zwar mit hochgradig abhängig machenden Müll. Man findet es erst nach und nach heraus, dass Pornografie abhängig macht, einfach nur weil das menschliche Gehirn vom Mann ist so gemacht, dass, hey, schöne Frau, nackte Frau, wow. Ja, wenn du irgendein Bild von einer nackten Frau siehst und ein Mann bist und das wow findest, dann brauchst du nicht Befreiungsdienst und musst du auch nicht beichten gehen, sondern das heißt einfach nur, dass du ein gesundes Gehirn hast und ein Mann bist. Okay, Gott hat Männer so geschaffen, dass sie Frauen schön finden. Jetzt ist nur die Frage, wo kann ich mein Herz hüten, wo findet es gute Nahrung und wo nicht? Und zu sagen, ich schaue mir das einfach mal nur an, ich tue deswegen nichts, ist echt schlimm, weil das Zeug ist nachher alles in deinem Herzen. Und es bleibt da extrem lang drin, weil unser visueller Speicher ziemlich lang aktiv ist. Und das Problem ist, in deinem Gehirn, wenn du ein Mann bist und Pornografie konsumierst, kommt in deinem Gehirn ein Flash an, der vergleichbar ist mit Drogen. Nicht genauso stark, aber ist auch eine Ausschüttung von Glückshormonen, weil Gott das in den Mann reingelegt hat, dass er schöne Frauen schön findet. Und ist auch gut, weil das reingelegt hat, dass ein Mann sich hingezogen fühlt zu seiner Ehefrau. Das ist der Zweck von dem Ding. Okay, jetzt Wenn ich diesen Schalter jeden Tag drücke, jeden Tag, oh, coole Frau, oh, coole nackte Frau, oh, coole nackte asiatische Frau, oh, und so weiter, oder wie auch immer, ja, und im Internet findest du das alles, lernt dein Gehirn mehr und mehr. Wenn es mir mal nicht gut geht, brauche ich coole nackte asiatische Frau. Und nochmal, und es ist eine körperliche Abhängigkeit, aus der rauszukommen relativ schwer ist. Das heißt, wenn du nicht drin bist, fang gar nicht erst an. Der Herr hat, ich gebe das einfach als Zeugnis, nicht weil ich cool bin, nicht weil ich großartig bin, der Herr hat mein Herz bewahrt. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Pornofilm angeschaut. Noch nie. Und wenn der Herr mich weiter bewahrt, werde ich das auch niemals tun, weil Leute sagen, das machen doch alle. Nein, das machen nicht alle. Aber es machen extrem viele. Und es hat eine Auswirkung auf dein Herz, wo dein Herz abgestumpft wird und du weniger fähig bist, dich mit Jesus zu verbinden. Und du spürst es. Wenn du in Porno drin bist, du spürst es. Und ich sage jetzt aber nicht, schäm dich, du böser Mensch und so. Das ist nicht der Punkt. Wir alle haben unsere Probleme. Aber sag hier einen klaren Cut. Mach einen klaren Cut. Bring's in die Beichte. Bring's aber auch in eine Verbindlichkeit, wo du jemandem Rechenschaft gibst. Wo du mit jemandem drüber sprichst und sagst, hey, ich habe das Problem. Der sagt wahrscheinlich, ich auch. Und dann gibt's auch Gruppen von Männern, die sich gegenseitig ermutigen, die immer Erfolge feiern. Eine Woche geschafft ohne Porno. Jetzt. Bei Mädchen ist es nochmal anders. Frauen sind nicht genauso stark rein visuell zu packen. Aber zu Mädchen, ich sage euch, tut dieses Thema, habe ich den richtigen, habe ich nicht den richtigen und Romantik und Tagträume, tu es nicht überhöhen, okay? Der Punkt ist, das, was dein Herz mit Liebe füllt, das, was die tiefsten Grundsehnsüchte, das ist keine Theorie, das ist tiefste Praxis. Was die tiefsten Grundfähigkeiten von deinem Herzen, Grundsehnsüchte deines Herzens füllt, wird nie ein Mann sein. Ist nicht. Weil ich bin ein Mann und ich verstehe ein bisschen was von Frauen und ihr habt so eine tiefe Sehnsucht nach Romantik und nach Schönheit und nach Zärtlichkeit. Sorry, wir Männer sind für sowas gar nicht gebaut. Und dann sagt ihr immer, blöder Typ, warum versteht er nicht? Weil er ein Mann ist. Nein, im Ernst, menschliche Liebe ist wunderbar, aber wenn du von einem Menschen erwartest, dass er dein Ein und Alles ist, wirst du ihn überfordern. Wenn du von einem Menschen erwartest, dein Ein und Alles zu sein, wird er dich überfordern. Ein Mensch kann nie dein Gott sein. Und wenn ein Mensch zu deinem Gott wird, wirst du ihn früher oder später verachten. Ich sagte speziell zu den Mädchen. Also, stattdessen negatives Input vermeiden, positives Input konsumieren. Ich nenne das Faszination für Jesus kultivieren. Leute, warum bete ich? Warum habe ich ein Gebetshaus, wo wir 4 Stunden am Tag beten? Nicht, weil wir blöd sind oder müssen, sondern weil es die Quelle der Faszination ist. Warum liebe ich die Schrift? Warum liebe ich das Wort Gottes zu lesen? Weil ich da diesem Jesus begegne, der mein Herz fasziniert. Nicht, weil du musst und du musst in die Kirche gehen. Du musst gar nichts, sterben musst du. Die Frage ist, bis du stirbst, was willst du mit deinem Herzen tun? Und ich will ein Herz haben, das fasziniert ist von Jesus. Ich lasse den Punkt Output jetzt, weil wir schon über der Zeit sind. Output ist einfach noch, Jesus sagt, nicht das, was in dich reinkommt, verunreinigt das Herz, sondern das, was rauskommt, das heißt, wo wir negativ über Menschen reden. Lass uns da einen Cut machen und sagen, das ganze Lästerzeug, lass uns das einfach lassen, okay? Weil wenn du über jemanden lästerst und negativ sprichst, das geht an euch Girls auch richtig stark. Wenn ihr schon denkt, diese Jungs, die sollen mal aufhören mit ihren Pornos, dass die sich gar nicht schämen. Ja, genau, hört ihr mal auf, in den Klicken übereinander zu lästern. Hast du die gesehen? Grünes Kleid, oh, ziemlich schwierig, ja. Voll geschminkt, aufgebrezelt. Ja, du bist nur neidisch, so sieht's aus. Mal aufhören zu lästern, ja, aufhören zu lästern und stattdessen, also mein Herz hüten vor diesem negativen Output des Lästerns. Welchen positiven Output gibt es denn? 3 Dinge. Erstens, deine Feinde segnen. Jesus sagt, wenn jemand dich annervt, wenn jemand dich beleidigt hat, sprich gut über ihn und bete für ihn. Ha, das ist Evangelium, das ist Jesus-Ding, Jesus-Nachfolgen ist das. Vergeben. Zweitens, Lobpreis machen. Wenn du sagst, heute fühle ich mich schlecht, ich bin jetlagged, aber Herr, du bist gut und ich preise dich. Und dann nimmst du eins dieser Lieder hervor, die du hier gesungen hast, oder nimmst du das Buch der Psalmen hervor und fängst mal an, Gott zu preisen und Gott zu loben. Und das Dritte ist, Menschen ermutigen. Wir sind oft viel besser drin, Menschen runterzumachen. Also, ich weiß nicht, die Hose. So, fang doch mal an, Leuten zu sagen, wer sie sind. Sag mal, Leute, ich bin so froh, du bist ein treuer Freund. Und mir ist aufgefallen, du hilfst immer super mit beim Abspülen. Danke, dass du so ein guter Kleingruppenleiter bist. Hey, ich finde es echt schön, dass wir zusammen im gleichen Zelt sind oder in der gleichen Massenquartier. Das T-Shirt steht dir echt gut. Lass uns anfangen, Menschen zu ermutigen. Ihr Lieben, wollen wir kurz aufstehen und beten zum Abschluss? Und wie gesagt, es gibt heute Abend diesen eigentlichen Schritt, wo auch die Segnung mit dem Allerheiligsten sein wird. Wir machen jetzt nicht den großen Punkt, okay, erstmalig für Jesus entscheiden, sondern machen es einfach dieses, wenn du sagst, ich möchte mich heute drauf committen, wie sagt man das auf Deutsch, im Englischen kann man das sagen, ich möchte es echt festmachen heute für mich, dass diese Stelle, Sprüche 4,23 für mich gilt. Wie heißt die nochmal? Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, das war schon ziemlich gut. Mal nochmal. Mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Lass uns kurz mal die Augen schließen. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass das stimmt, dass du gekommen bist, dass wir Leben haben und zwar in Fülle. Leben, das von innen aus unserem Herzen rauskommt. Und Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du uns hilfst dabei, dass du unser Herz festigst auf diesem Weg, dass wir lernen, unser Herz zu hüten. Und dass Jesus verherrlicht und geliebt wird von unserem Herzen, weil er die Quelle von aller Faszination ist, die Quelle von allem Schönen. Und das bitten wir im Namen von Jesus. Amen.